Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.
Ich freue mich, dass Sie sich wieder zugeschaltet haben bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Bei Michel zu Gast sind heute Christina Laube und Mirda Zaeri, ganz und gar keine Unbekannten auf dem Kinder- und Jugendbuchmarkt, vielfach ausgezeichnet. Christina mit dem deutsch-französischen Jugendpreis für das Scherenschnittbuch Marthas Reise zum Beispiel. Oder Mördert etwa für sein Gesamtwerk 2023, wo wir uns kennengelernt haben, bei der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Ich habe das nur als ein sehr, sehr schönes Familienfest in Erinnerung. Ich freue mich, dass ihr da seid.
Hallo.
Dankeschön. Hallo, wir uns auch.
Anlass unseres Treffens heute ist die sehr, sehr beeindruckende, berührende Graphic Novel Anna, was die Zeit nicht heilt, von Christina und Merda. Die habt das gemeinsam gemacht bei Fischer Sauerländer. Und sie hat mich sehr im Herz berührt, kann ich so sagen, weil sie eben auch leider aktueller denn je ist. Man schaut, Menschen fliehen innerhalb oder außerhalb ihres Landes, aus Syrien, Venezuela oder Ukraine, Südsudan, wegen Krieg, politische Instabilität oder Wirtschaftskrisen. Und wir haben 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Da richtet sich der Blick noch einmal vermehrt auf die Flucht, das Ankommen in einer anderen Umgebung, der Mangel an allem, was man dann so hat, oder die ungewisse Zukunft, das Leid, das mit der Flucht verbunden ist. Und trotzdem hat man hier manchmal den Eindruck, dass viele vergessen, dass ein Großteil der Deutschen familiär mit Krieg und Flucht in Verbindung steht. Was hat euch ganz persönlich bewogen, diese schweren Themen, das sind ja schwere Themen, nochmal mit so einer erzählerischen Wucht gemeinsam ins Buch zu bringen?
Also ich würde sagen, allgemein haben wir auch mehr den Hang zu den schweren Themen. Mhm. Also ich finde nicht, dass wir so sehr schwere Menschen sind. Also wir haben auch sehr viel zu lachen und wir freuen uns sehr viel im Leben. Aber die Themen, die uns beschäftigen oder künstlerisch beschäftigen, da finden wir, finde ich, tatsächlich schneller einen Zugang zu den schwierigen Themen.
Ja, und es ist ja auch so, dass die Bücher, die wir machen, die Bücher von den Geschichten, von denen wir erzählen, sie haben oft am Ende dieses Ende, das eine Hoffnung macht. Dass am Ende eine Aussicht auf eine Versöhnung mit den Schwierigkeiten des Lebens da lassen für die Leserin, für den Leser. Und es ist ja auch so, dass wir selbst diese Geschichten gar nicht als schwer empfinden, sondern höchst ehrlich. Das sind Geschichten, die zu unserem Dasein, zu unserer Gesellschaft, zu unserer persönlichen Geschichte gehören. Das ist wie wenn man sagt, meine Großmutter war ein trauriger Mensch, ich will nie mehr über sie reden. Mhm. Also gerade wenn man über die zutiefst menschlichen Leiden und Leidenschaften eines Menschen spricht, ist man ehrlich und lebendig. Und wie du auch gerade sagst, Christina, also das ist so, dass wir tatsächlich dadurch auch vom Leben erzählen und uns gar nicht so schwer finden dabei auch. Schwer wäre es, wenn man ablenken wollte und immer Friede, Freude, Eierkuchen erzählen würde, obwohl man genau weiß, da gibt es jede Menge Geschichten mit Tiefgang. Mhm.
Ja, genau, das dachte ich auch gerade. Das ist mehr die Tiefe, die uns dann beschäftigt, ja, als die Schwere, die Tiefe des Themas.
Ja, und die Tiefe ist oft nicht grell. Mhm. Sie ist oft, hat oft gedeckte Farben.
Mhm. Jetzt hat das ja mit dir persönlich auch was zu tun. Du hast es selber erlebt in deinem Leben. Dein Vater hat es damals bei der Vergabe des Preises sehr ausführlich geschildert. Wie geht's euch jetzt damit, wenn ihr seht, in welcher Situation wir uns heute befinden?
Naja, ich würde sagen, also nicht nur die Geschichte meiner Familie. Ich bin ja aus dem Iran geflüchtet nach einer Revolution. Da sind die Menschen, den Populisten Irans, auf den Leim gegangen, haben Versprechungen angenommen, die gar nicht realisierbar waren. Und die Populisten, die im Nahen Osten die Islamisten sind, haben irgendwann die Macht übernommen. Und als sie die Macht hatten, war es schon zu spät. Das ist jetzt etwas, wofür wir im Iran seit 40 Jahren zahlen, praktisch. Mhm. Die Populisten Europas sind Rassisten, sind Rechtsradikale. Und wir sind jetzt gerade dabei, das ist für mich ein Déjà-vu, dass die Menschen immer mehr anfangen, auf deren Versprechen, auf deren falschen Versprechen reinzufallen. Und ich meine, das, was halt für mich sehr bewegend ist, ist, dass hier nicht nur die Geschichte eines Menschen, der aus Afghanistan oder Iran oder Syrien hierher gekommen ist, dass die Geschichte voll gespickt ist mit Fluchtgeschichten, sondern ja, Christinas Geschichte ist ja genauso. Deine Eltern, Christina, kommen ja auch aus Ereignissen, die nach dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden haben. Wir haben die Flucht in unserer Familie.
Mhm. Ja, das kann ich von mich aus sagen. Da sind die Eltern auch geflohen. Interessant jetzt eben auch in deiner Geschichte, Anna, eine Geschichte, die auf einer wahren Begebenheit oder wahren Geschichte beruht. Wie kamst du der Geschichte? Muss ich ganz direkt fragen.
Also das war kurz vor Corona, hat Merit eine Mail bekommen von einer Helga Neumeier, die damals 82 Jahre alt war, und sie kannte Merdats Illustrationen, und sie hat ihre Kriegserinnerungen einmal aufgeschrieben gehabt, hat die auch bei einem Mannheimer Verlag vorgestellt und hat da auch Zuspruch bekommen, also für ihren kleinen Bericht, also über ihre Kriegserinnerung. Und sie sagt dann immer, ja, dann war sie eben mutig und hat einfach den Herrn Zairi mal angesprochen oder angeschrieben, ob er denn nicht was mit ihrer Geschichte machen könnte. Und für sie war es aber ganz wichtig, dass das eine Graphic Novel wird, weil sie einfach die jungen Menschen damit erreichen wollte. Und ja, das war zu einer Zeit, als Merdat sehr, sehr viel zu tun hatte. Und er hat diese Geschichte von Helga gelesen und hat gesagt, oh, das klingt so interessant, ich möchte es gerne machen. Und ich habe dann natürlich gleich den Zeigefinger gehoben und gesagt, Merdat, du hast so viel zu tun, das schaffst du doch gar nicht. Und ja, er meinte, dann lies doch mal ihren Bericht. Und ja, dann habe ich diesen Bericht gelesen und habe gesagt, oh, ah ja, das machen wir. Ich möchte da mitmachen, wir machen den Text. Haben wir einfach mal so gesagt. Und ja, dann stand es im Raum und dann haben wir die Helga besucht. Und sie ist wirklich, also wir mochten uns alle drei, glaube ich, gleich von Anfang an sehr gerne. Und es war ganz klar, dass wir ihre Geschichte erzählen wollen. Also es ist ja unspektakulär so vonstatten gegangen, das Ganze.
Aber was man halt sagen kann, ist, dass sie, wie du auch sagst, uns wirklich von Anfang an sehr beeindruckt hat mit dieser innigen, ehrlichen Art, diesen kleinen Bericht zu schreiben über ein Mädchen, das sie als kleines Kind, als ein fünfjähriges Kind kennengelernt hat. Mhm. Ein Mädchen, das eine Zwangsarbeiterin war aus der Ukraine, die in Deutschland auf einem Bauernhof auf dem Feld arbeiten musste. Und die kleine Helga hat dieses Mädchen dort kennengelernt, und schon in diesen wenigen Sätzen, die sie damals in diesem E-Mail-Bericht geschrieben hat, hat uns das sehr bewegt. Es war auch so, dass wir wirklich auch schon der Agentur gesagt hatten, Aufnahmestopp für weitere Anfragen, wir können gar nichts mehr. Da standen 11 Buchprojekte an. Eines davon war eben Krabat mit 85 Illustrationen. Das andere Projekt war das Buch Wer küsst wen mit 230 Illustrationen. Und es waren 11 Projekte. Das war der reine Wahnsinn zu sagen, wir nehmen diese Geschichte an. Und wir konnten aber bei so einer Anfrage nicht Nein sagen.
Ja, also für mich war es tatsächlich auch dieses Thema, was mich zu dieser Zeit auch immer wieder beschäftigt hat, diese Verbindung von einem Menschen zu einem anderen Menschen, der schon sehr, sehr lange nicht mehr da ist. Aber diese Beziehung, diese Verbindung bleibt bestehen. Also das ist für mich so ein Thema, was mich immer sehr beschäftigt. Und wir hatten dann noch auch in einem anderen Bereich mit diesem Thema zu tun, da im Archivum, dass wir eben uns viel mit Kriegserinnerungen beschäftigt haben. Und einfach zu sehen, da sind sehr junge Menschen, die ein Erlebnis haben, also diesen ganz kleinen Moment ihres Lebens schildern. Und dieser kleine Moment, also dieser kleine Ausschnitt, den wir von diesem Menschen erfahren, wirklich über so viele Jahrzehnte in diesem Menschen weiter bestehen bleibt, also bis zu deren Lebensende. Und ja, dieses Thema, das berührt mich immer wieder, ja, die Verbindung von einem Menschen, der noch da ist, zu einem Menschen, der schon sehr, sehr lange nicht mehr da ist.
Ich finde das auch ganz wunderbar, weil wenn wir in das Buch schauen,
beginnt es ja so mit Licht und Schatten in einer Rückblende mitten in die Erinnerung einer älteren, für mich einsam wirkenden Dame, die mit ihrer Katze nachdenklich beim Tee sitzt und sie scheint Schwierigkeiten beim Einschlafen zu haben. Jedenfalls greift sie da abends zu einem Fotoalbum, das im Grunde sie und ihren Vater zeigt. Und dabei erinnert sie sich an ihre Kindheit, als wäre es gestern gewesen. Genau dieser Zeitensprung, den du da gerade beschrieben hast, den macht ja auf wenige Seiten ja schon auf. Und wir blicken mit der Dame auf Häuserzeilen, in ihren Spiegel, in Fotos, wo er auf einer Schaukel zu sehen ist, die uns in einen Garten führt. Und da entdecken wir dann ein Mädchen. Also der Sprung, den du gerade so für dich formuliert hast, der wird auf den ersten Seiten so wunderbar gezeigt und wollte unsere Zuhörer ein bisschen mitnehmen, was da zu sehen ist. Erst einmal kommt da die Erzählung nur mit Bildern und Bildbeschriftungen aus, Bilderstrecken. Wie viel Fotografin Laube und wie viel Illustrator Zaheri und wie viel gemeinsame Live-Performance steckt in diesem Buch?
Als wir mit dem Buch angefangen haben, war natürlich der erste Schock da, als Helga Neumeier uns gesagt hat, dass sie ein Graphic Novel haben will. Mhm. Also es war sowieso sehr überraschend, dass eine 80-jährige Dame von einer Graphic Novel spricht. Das zeigt ja auch ihre offene Art dieser Welt gegenüber, der Kultur gegenüber. Dass sie nicht mehr nicht nur in ihrer alten Welt lebt, sondern auch sich öffnet für Medien wie Graphic Novels. Und jetzt standen wir da. Wir haben uns gefragt, oh Gott, wie macht man eine Graphic Novel? Das haben wir noch nie gemacht gehabt. Und ich kann mich erinnern an ein Gespräch, das wir geführt haben, dass Christina zu mir sagte, gut, du musst mir die Bilder zeichnen und zeigen, wo die Gedankenblasen und die Sprechblasen sind, damit ich den Text reinschreiben kann. Und ich sagte, nein, ich brauche doch den Text und die Bilder dafür zu zeichnen. Und jetzt standen wir da und fragten uns, war zuerst das Huhn da oder das Ei? Und wir haben echt ewig gebraucht. Ich kann mich erinnern, in dieser Corona-Zeit, in der anfänglichen Corona-Zeit, Lockdown, wir saßen sehr, sehr viel zu zweit zu Hause auf dem großen Sofa und haben darüber viel gesprochen, bis wir uns neu gefunden haben. Wir haben nämlich gedacht, es gibt eine Technik, die wir aufbauen könnten, nämlich das Schreibmalen, das nennen wir so. Das kann man sich so vorstellen. Wir haben ein großes Heft genommen, das Leerstand, so ein Notizheft, und haben gesagt, was sehen wir auf der allerersten Seite, in dem allerobersten Panel links, also in diesem Comicfeld ganz oben links, das erste. Dann haben wir gedacht, naja, wir sehen zum Beispiel eine Häuserzeile, eine Straßenzeile. Dann haben wir das, was man sehen kann, aufgeschrieben, weil die Bilder ja nicht da waren. Mhm. Das heißt, wir haben einfach Feld für Feld, Panel für Panel, Seite für Seite das Buch schreibgemalt, bis das Buch fertig war. Da sind wir zu zweit. Ich kann mich erinnern, dass wir einfach in unsere Welt verloren gegangen sind, indem wir gesagt haben, oh Gott, jetzt auf dem nächsten Panel, oh Gott, da sieht man dann die Bäume. Und manchmal war das ja echt auch so, dass uns die Tränen kamen, weil es uns so berührt hat, diese Geschichte in unseren Köpfen durchleben, vergessen, die Welt vergessen draußen. Ja, Corona, was war das nochmal? Einfach in dieser Geschichte leben. Und als wir dann die Geschichte komplett schreibgemalt hatten, war das eine einfache Sache für mich, dann diese Worte, die wir da aufgeschrieben haben, zu zeichnen. Und ja, für Christina war es auch einfach, dann die Texte dazu zu schreiben.
Ja, also ich habe das Ganze immer, also ich erzähle immer gerne, dass ich so das Ganze wie so ein Zwiebelschälen empfunden habe. Also das war dann so, dass ich da natürlich viel mehr Ahnung hatte, dadurch, dass ich mir vorstellen konnte, was ist jetzt links oben zu sehen und was habe ich jetzt an Helgas Text und was ist dann tatsächlich zu lesen, dass das immer so ein Spiel war, dass wir uns da immer mehr angenähert haben. Dann habe ich den Text geschrieben, dann hat Merat wieder gezeichnet, dann habe ich wieder nachjustiert, dann hat Merat wieder nachjustiert und so haben wir uns dann so immer mehr eben an das so rangeschrieben und gezeichnet, an das, was jetzt letztlich da ist. Aber dieses Schreibmalen, also ich weiß noch, dass also dieses Buch aufzubauen, das Konzept nach den vielen Gesprächen, ging das dann doch relativ schnell.
Ja.
Also da saßen wir dann wirklich so einen Tag zusammen auf dem Sofa und am Abend war so die Anna so in unseren Köpfen auf jeden Fall schon ganz da.
Ja, und eine Stärke, die Christina hat bei uns beiden, ist, diese Kraft zu reduzieren, mhm, und zwar auf das Wesentliche. Das war mir früher nicht bewusst, aber das Reduzieren habe ich durch dich gelernt, Christina, dass man, je mehr man das, was drumherum heiße Luft ist, weglässt, desto mehr wirkt dieser Kern.
Ich habe tatsächlich auch beim Lesen und Anschauen den Eindruck, da gibt es schon zwei Perspektiven, die zusammenfinden. Das eine eher nüchtern, mehr aus Sicht einer Kameraführung, und das andere voller Dynamik, Dramaturgie, und dann kommt wieder die Nüchterne. Vielleicht, ich weiß es nicht, möchte nicht wissen, wer hinter welchem steckt oder wie sich's verbunden hat, aber könntest du uns vielleicht noch ein bisschen was sagen, wie du arbeitest? Also welche Materialien, welche...
Bei den Zeichnungen.
Ja, bei den Zeichnungen.
Also bei den Zeichnungen ist es ja so, dass ich inzwischen seit mehr als 10 Jahren nur noch digital arbeite. Mhm. Ich habe früher 20, 25 Jahre lang mit Tusche, Tinte, Bleistift, Papier gearbeitet, Leinwand. Und es ging immer mehr Schritt für Schritt, immer mehr Richtung digital. Mhm. Denn das ist etwas, was wir gemeinsam vor kurzem herausgefunden haben. Bei mir wirkt die Explosion in meinen Gedanken, in meiner Fantasie, in meiner Kreativität immer größer, je kleiner der Rahmen wird. Und ein Tablet ist ein kleines Feld, das ist DIN A4 ungefähr, DIN A4 groß. Und in diesem Tablet kann man ganze Welten aufbauen. Also ich merke, dass das mir sehr gut tut. Und dazu habe ich auch dann diesen Materialkampf nicht. Also ich zeichne nachts, und da kann man sich vorstellen, wie das ist, wenn man nachts das Tintenglas voller Tinte im Bett stehen hat mit dem Pinsel, oder wenn man einen Bleistift spitzt, und wenn der Bleistiftspitzer umkippt und das ganze Zeug im Bleistiftspitzer rausfällt. Genauso wenn man reißt, da muss man Blöcke in allen Größen mitnehmen, verschiedene Papiertypen, Filzstifte, Buntstifte und so weiter und so fort. Das war immer so ein richtig heftiger Kampf. Ich muss ja meinen Koffer voll Material mitnehmen. Inzwischen habe ich mein Tablet mit einem einzelnen Stift, mit dem man aber alles machen kann. In Hotels, in Zügen, in Betten, überall. Und ja, das ist das der Grund gewesen für mich, immer mehr auf digital umzusteigen. Und das, was man zum Beispiel in diesem Buch sieht, man sieht auf den ersten Blick eigentlich gar nicht, dass es digital ist. Mhm. Das sieht oft nach Kohle oder Tusche oder so aus, auf altem Papier. Und das ist auch genau der Wunsch gewesen, den ich hatte. Aber die Arbeitsweise ist nicht so, dass ich programmiere, dass ich irgendwas schreibe, so wie, ich weiß nicht, bei irgendwelchen Programmierern am Computer, sondern ich habe hier diesen Stift und ich kann mit dem Stift auf dem Tablet kratzen. Ich kann Schichten übereinander malen, miteinander mischen, verwischen mit dem Finger und so weiter und so fort. Das heißt, die Arbeitsweise ist sehr, sehr nah am Analogen. Aber es ist alles digital. Mhm. Und das Praktische daran ist, dass ich das von allen Orten dieser Welt tatsächlich in die Cloud das hochladen kann. Und ich habe die Bilder und die Dateien überall, wo ich sie brauche. Zum Beispiel auch heute Abend haben wir vom Zug aus die Bilder, die wir heute Abend in den nächsten Veranstaltungen bei der Live-Veranstaltung zeigen wollen, einfach vom Zug aus per Smartphone an das Haus hierher geschickt. Mhm. Das ist das Praktische am Digitalen, dass man wirklich sehr mobil arbeiten kann.
Mhm. Wenn wir in dem Buch weitergehen, wir kommen aus der Idylle relativ schnell weg, denn es fallen Bomben, die Bilder wechseln ins Schwarz, Lichtstrahler gehen vom Himmel, den Doppelseiten des hellen Gartens folgen Doppelseiten des Bombardements. Man sieht eine Stadtruine und eine Mutter und eine Tochter, die die Stadt verlassen. Warum nur Mutter und Tochter, fragt sich die aufgewühlte Betrachterin Pecher.
Bei der Geschichte, die wir von Helga Neumeier bekommen haben, erzählte sie von sich als Mädchen und von ihrer Mama. Mhm. Das heißt, dass durch die Erzählung von Helga automatisch das Thema Mutter und Tochter im Mittelpunkt der Geschichte stand.
Mhm.
Und das hat uns natürlich auch sehr berührt, weil dieses kleine Mädchen, sie sagt zum Beispiel nach der Nacht der Bombardierung, es gibt zwei Sachen, an die sie sich erinnern kann noch heute mit fast 90. Das waren die Tränen der Mama. Und das waren die Scherben, die Glasscherben in ihrem Bett nach der Bombardierung, als sie vom Bunker hoch rauskamen. Und das sind so diese Bilder, diese zutiefst menschlichen Bilder und das berührt einen natürlich noch mehr, wenn es ein kleines Mädchen ist, mit ihrer Mama, die sie einsam dastehen und nicht wissen, wie es weitergehen soll. Der Vater weg, der war an der Front und man weiß nichts von ihm, wo er bleibt. Das heißt, das Bild von der Mutter und Tochter ist im Grunde auch, jetzt für mich persönlich, dieses klassische Bild von den Trümmerfrauen, die übrig geblieben sind. Ihre Männer waren weg, die waren tot, waren irgendwo tief im Osten verschwunden. Und die Frauen mussten jetzt auf einmal schauen, wie sie diesen Schlamassel wieder aufräumen können, wieder damit leben können, wieder ein neues Leben hier beginnen können. Daher ist dieses Buch auch wirklich so ein, sagen wir, so ein Symbol für die Menschen, für die Frauen und Mädchen, die übrig geblieben sind in diesem heftigen Krieg.
Mhm. War das für dich auch so? Sieht so nachdenklich aus.
Ja, also es, ja, dem ist nicht viel hinzuzufügen. Es war der Krieg, ja, eben die Väter waren alle an der Front. Und ja, das, ja, darum geht's ja in dem Buch, ja, der Vater, der an der Front ist und Helgas Sehnsucht nach diesem Vater und durch die Anna, die sie dann kennengelernt hat, ja, als sie auch an den Ort geflohen ist. Die Anna hat ja so, ja, nicht den Vater ersetzt, aber ihr so ein bisschen Heimat zurückgegeben, ja, weil auch die Anna nicht an dem Ort war, wo sie eigentlich zu Hause ist, sondern an einem fremden Ort. Und das hat sie mit der, ja, also das hat die beiden auch sehr verbunden, ja, oder das war das, was für Helga wichtig war, dass da ein Mensch ist, der jetzt auch alleine ist, weil Helga hat sich sehr allein gefühlt. Die Mutter musste ja mitarbeiten auf dem Hof und ja, das war der Krieg. Also ich glaube, das sind Bilder, die wir alle in uns haben, ja, auch die, ja, meine Omi, ja, die dann mit Anfang 20 mit zwei kleinen Kindern alleine da stand. Also das ist für uns auch eins dieser sehr eindringlichen Kriegsbilder.
Mir fällt auf, dass sehr viele Bilder kommen, die die Flucht zeigen, wie so Zugvögel und dann die Dynamik, das ist Statik. Plötzlich ist man da auf diesem Bauernhof und auf dem Bauernhof scheint irgendwie die Zeit stehen geblieben zu sein. Und ich habe mir immer gefragt, was sind denn die Grundlagen für diese Bilder gewesen? Gab es da auch Bilder von der Helga Neumeier oder waren die selber ausgedacht?
Also von Helga gab es keine Bilder. Also die Bilder, die man im Buch sieht, die sind tatsächlich also von Merda zum großen Teil ausgedacht. Also jetzt so diese klaren Bilder, wie der Hof aussieht, wie die Landschaft aussieht. Es war tatsächlich so, dass wir, nachdem wir alles beim Verlag abgegeben hatten, alle Bilddateien, alle Textdateien, sind wir an diesen Ort gefahren und haben uns diesen Ort angesehen. Und das fand ich ja sehr eindringlich zu sehen, dass diese Bilder, die Merdad gezeichnet hat, tatsächlich sehr viel mit den wahren Bildern, ja, mit der Realität, ja, mit diesem Ort wirklich, also dass die sich sehr, sehr ähnlich sehen.
Es ist ja auch so, dass es tatsächlich sehr, sehr gut ist, wenn man nicht viel von den echten Orten, echten Häusern weiß. In dem Moment kann man tatsächlich die inneren Bilder herauslassen. Und ja, wie du auch sagst, also das ist oft erstaunlich, wie nah diese inneren Bilder, die man, wer weiß, über die Jahrhunderte Erfahrung der Vorfahren bis heute in sich trägt, wie sehr diese Bilder dem ähneln, was geschehen ist.
Hm. Wo hat es denn konkret gespielt? Darf man das sagen oder ist das geheim?
Ja, das kann man, denke ich, gerne sagen. Also das war ein ganz kleines Örtchen in der Nähe von Ludwigsburg. Dieser Ort heißt Wolfsölden und ist dort bei Affalterbach. Und ja, haben mit Helga nie über diesen Ort gesprochen. Sie hat tatsächlich diesen Namen des Ortes auch nie erwähnt. Sie hat einfach immer erzählt, ja, das war so ein ganz kleiner Ort im Württembergischen. Und wir wussten dann gut, Heilbronn, Stuttgart, das ist alles in der Nähe. Aber wo genau das ist, das wussten wir also während des Arbeitens am Buch überhaupt nicht.
Was uns halt sehr bewegt hat, aber war ja, dass wir dann, nachdem alles abgeschlossen war, wie gesagt, sind wir dann dahin gegangen. Und das ist unglaublich. Ich meine, das ist ja ein kleines Dorf. Also es wurde nicht bombardiert oder so. Das heißt, die Häuser sind alle noch da. in denen diese Geschichten stattgefunden haben. Die Wege, die Felder, die Wege, an denen Helga und Anna entlanggelaufen sind, sind alle da.
Genau, Helga trifft auf diesem Bauernhof Anna, mit der sie eine Freundschaft verbindet. Weiß man denn mehr über Anna, wer Anna war oder über die Gemeinschaft dort?
Gar nichts. Man, klar, sie konnte die Sprache ja nicht. Und sie hatte auch nichts zu sagen als Zwangsarbeiterin. Das Einzige, was...
Okay, sie war Ukrainerin.
Sie war, genau, als ukrainische Zwangsarbeiterin. Das Einzige, was sie tun sollte, war arbeiten. Und ja, dadurch weiß auch die Helga nichts über sie. Ich glaube, niemand weiß was über sie. Und dadurch kam auch praktisch Helgas Wunsch heute auf, dass sie sagt, dieses Mädchen ist dem Gedächtnis der Welt abhandengekommen durch die Kriege. Das heißt, weder in der Ukraine noch hier weiß man irgendwas über sie. Es muss eine Erinnerung an sie da sein. Es ist nicht mal mehr ein Grabstein für sie oder so da. Es muss eine Erinnerung für sie da sein. Das ist das, was uns so berührt hat in ihrer E-Mail damals, dass sie gesagt hat, bevor ich selbst hier wegkomme von dieser Welt, will ich was für sie in dieser Welt dalassen. Und daher kam ihr Wunsch, ein Buch über sie zu schreiben oder schreiben zu lassen.
Weißt du, wieso der Gedanke von einem Stolperstein? Ne?
So. Ja.
Also ich fand es auch ganz schön zu sehen, wie plötzlich sich die Mimik ja ändert, ein Lachen zu sehen ist, als sie Anna begegnet, aber auch der Tanz, der bei euch irgendwie eine Rolle spielt. Ich musste da viel an, tatsächlich auch an Lisbeth Zwerger denken oder an Bilder der Romantik, die diese Zweideutigkeit haben, ja. Auf der einen Seite das Tanzen mit aus Freude, aber auf der anderen Seite vielleicht auch ein Tanz, der was anderes noch zeigen kann. Eine grundlegende Aufstörung, die da vorherrscht. Ich weiß nicht, habt ihr eine besondere Verbindung zum Tanz? Habe ich mich gefragt.
Ja, wer weiß, vielleicht hat es auch ja, da die Anna ausgelöst. Also wir lieben tatsächlich beide sehr das Tanzen auf sehr unterschiedliche Weise. Aber wir lieben es beide sehr. Ja, die Tanzszene. Mhm. Ja, die kam zustande. Also wir wussten, dass eben die Zwangsarbeiter abends zusammensitzen und ihre Heimwehlieder singen. Und ja, im Gespräch, also während wir dieses Buch gestaltet haben, haben wir uns eben Gedanken gemacht, wie wollen wir so die Nähe zeigen von den beiden Mädchen, von dem kleinen Mädchen, dem etwas älteren jungen Mädchen. Und das war, glaube ich, dann dein Wunsch, ja, dass die beiden einfach dann zu den Liedern tanzen.
Nein, nein. Helga hat erzählt, dass sie getanzt hätten. Sie haben den Tanz.
Sie haben sich so ein bisschen hin und her.
Richtig.
Ja, also die haben natürlich jetzt nicht so fröhlich getanzt. Also ja. Helga hat auch gesagt, ihr habt das hier so dargestellt, als würden wir ständig oder hätten wir ständig zusammen getanzt und hatten eine schöne Zeit. So war das überhaupt nicht. Also bitte denkt dran, dass es wirklich eine schwere Zeit war. Und wir haben ihr dann eben entgegengesetzt, dass wir aber ja Bilder brauchen, um diese Verbindung oder die Nähe auch zwischen den beiden darzustellen. Und Merdat hatte dann die Idee, diese tanzenden Mädchen also auch so ein bisschen wieder kleiner zu setzen und viel Schwarz dem Bild zu geben, ja, dass man gar nicht so recht weiß, ist das, also es könnte auch ein Traumbild sein, ja, dass die Musik zwar da war, aber vielleicht haben sie nur in ihren Gedanken getanzt. Also das wollten wir so ein bisschen freilassen, aber diese Bilder sind einfach dafür da zu zeigen, ja, da waren zwei einsame Seelen, die sich in dem Moment verbunden haben.
Ja.
Ich hatte auch so das Gefühl, dass da so eine Ambivalenz spürbar wird zwischen Leichtigkeit und Schwere. Und ich fand das auch bei dem Folgebild mit dem Haus, wo dann der Spot so auf die Innerlichkeit gerichtet wird oder dass da was sich formiert hat. Und das Gegenteil dann dazu, der Fliegerangriff muss das gewesen sein, der offenbar nicht das Dorf getroffen hat, sondern ein Feld, und auf dem Feld stand Anna. Und wir nähern uns so allmählich mit den Feldarbeitern an. An sich so der toten Person nähern, die da liegt. Und da spielt bei euch Natur auch eine sehr, sehr große Rolle. Hättest du den Eindruck, also im Vor- und Nachsatz immer den Wald und der irgendwie die Jahreszeiten vielleicht noch so ein bisschen mitnimmt und dann aber am Schluss versinkt das Mädchen in dem Blätterwald, in dem sie Kontakt mit ihrem Vater aufnimmt. Welche Rolle spielt da die Natur für euch?
Ja, also von vornherein eine sehr, sehr große. Also mir ging das selbst so. Ich habe, als ich meine Mutter verloren habe, oder auch bei meiner Großmutter, war jedes Mal der Wald sehr, sehr wichtig, sehr entscheidend. Also das war für mich der Ort, in dem ich sehr getrauert habe und ohne den ich wirklich, jetzt abgesehen von meinem wunderbaren Mann, wirklich sehr verloren gewesen wäre. Also ich bin tatsächlich immer in den Wald gegangen, um mir Trost zu holen. Und auch bei Helga war das damals so, dass eben, also in diesem Dorf, dass sie da immer in den Wald ging, auch um eben Zwiesprache mit ihrem Vater zu halten. Also Wald und Wind war auch für die Helga immer sehr wichtig. Also sie hat viel mit dem Wind auch erzählt. Wir haben das Ganze eben so auf die Schaukel so verlagert, die dann hin und her schwingt, ja, wo sie da einfach immer so in dieser stillen Resonanz ist mit ihrem Vater, so in diesem Zwiegespräch.
Ja, da fällt mir auch so ein persisches Sprichwort ein, das sagt, Königreiche kommen und Königreiche gehen. Was am Ende bleibt, sind der Sonnenaufgang und der Sonnenuntergang. Das heißt, die Natur, die Steine, die Bäume, die Felder, die sind da um uns herum und schauen uns zu, wie wir kommen und gehen. Mit all unseren Dramen, Tragödien und Glücksmomenten. Die Natur ist ein sehr, sehr wichtiger Zeuge unseres Daseins. Und das Zweite, was für uns beide, für Christina und mich, sehr wichtig ist, auch in unserem privaten Leben, etwas, was uns beide von Anfang an verbunden hat und nach meiner Meinung sogar ein Grund war, dass wir zusammengekommen sind im Leben, war die Stille, der Umgang mit der Stille. Und die Erzählweise in diesem Buch arbeitet sehr viel mit der Stille. Mhm. Das ist, wie du auch gesagt hast, am Anfang ist in diesem Buch ganz viel Stille. Man beobachtet einfach nur diese alte Dame, wie sie abends ihren Alltag lebt, wie sie in ihrem Zimmer herumläuft. Man erkennt durch die Stille dieser Bilder auf einmal ihre innere Unruhe. Es muss nicht viel erzählt werden und die Unruhe muss auch nicht auf eine laute Art dargestellt werden. Durch die Stille kann man alles viel besser hören. Und die Darstellung der Natur in diesem Buch, die Felder, die Wolken, die Bäume, auch die Häuser, das hat auch eine Stille, die wahnsinnig viel erzählt über die Seele. Mhm. Und das ist das, was uns auch sehr gut tut, wenn wir erzählen, wenn wir Bücher machen.
Nicht nur euch. Also es tut uns auch gut, mit der Stille umgehen zu lernen, weil man doch in einer sehr lauten Welt lebt. Ne? Und ich finde schön auch den Ausgang der Geschichte mit den Blättern, wo Anna in dem Wald ist und immer mehr Blätter fallen. Auf einmal sieht man nur noch, wie die Schaukelseile runterhängen, aber man sieht keine Anna mehr. Was war mit Anna passiert? Und trotzdem wacht Anna dann im Bett auf als ältere Dame oder vielleicht als junge Dame, die vorne liegt. Hat sie selber schon Enkel? Wie darf ich den Ausgang verstehen?
Dieses von Blättern immer mehr begraben zu werden, zugeschüttet zu werden.
Sie ist aber nicht gestorben inzwischen.
Sie ist nicht gestorben, nein. Aber genau, die Blätter, die sind ein Ausdruck für Trauer. Mhm. Ein Mensch, der nichts tun kann, durch das Gefühl der Traurigkeit, durch Trauer, immer mehr das Gefühl zu haben, dass irgendwas einen zudeckt. Vielleicht eben die Natur, die Blätter im Herbst.
Ja, also wir haben die Blätter gewählt, so als Ausdruck von Trauer. Also Helga wird in ihrer Trauer, ja, oder durch ihr, ja, in der Trauer begraben, kann man sagen. Also was in dem Moment auch völlig verloren ging, das war die Hoffnung, dass Helgas Vater zurückkommt. Helga sieht man ja am Anfang, wie sie schaukelt und wie sie so ihre Spiele machte. Ja, ich muss nur hoch genug schaukeln und die Blätter der Pappel berühren, dann kommt mein Vater zurück. Das sind ja so Spiele, die wir immer als Kinder gemacht haben. Mhm. Wenn ich das mache, dann erreiche ich das. Ja, so ein ganz typisches Kinderspiel. Und hier sitzt sie eben auf der Schaukel und wird von den Blättern begraben, weil das auch ein Moment ist, in der die Hoffnung gestorben ist. Also sie hat in diesem Moment erkannt, dass ihr Vater nicht zurückkommen wird. Und bisher hatte sie immer gehofft, er wird zurückkommen und wird wieder bei ihr sein, wird sie beschützen vor all dem Bösen. Und dieser Vater kam nicht mehr. Und das war der Moment, durch den Tod von Anna, dass sie erkannt hat, auch der Vater wird nicht zurückkommen. In dem Moment hat sie das gespürt und der Vater ist auch nicht zurückgekommen. Ja, und dann wacht eben wieder die alte Helga in ihrem Bett auf und ja, das soll die Zeit einfach zeigen, diese vielen Jahrzehnte, die vergangen sind und dass diese alt gewordene Helga immer noch da ist, ja, mit diesem Verlust, den sie in sich trägt.
Ja, und ich meine, spätestens an diese Stelle kommt auch für uns in der Geschichte die letzte Phase des Buches wieder eine sehr stille Phase, in der man einfach nur beobachtet, wie etwas geschieht, nämlich die Helga, die morgens aufwacht, so intensiv geträumt oder gedacht hat an die Anna, die sie damals verloren hat, die auf dem Feld erschossen wurde von einem Flugzeug. Und die Helga, die morgens aufwacht und rausgeht, ein Taxi holt, von einem Laden einen jungen Baum kauft und dann diesen Baum auf einem Hügel einpflanzt. Das ist die Hoffnung. Und die Hoffnung nicht, dass die Sachen, die geschehen sind, wieder gut werden. Etwas, was die Zeit nicht heilen kann, kann man nicht heilen. Aber zumindest die Hoffnung, dass man das nicht vergisst. Und das ist im Grunde die Aussage dieses Buches. Mit diesem Baum, der eingepflanzt wurde, beziehungsweise mit diesem Buch, das Helga in diese Welt gebracht hat, werden wir ein Stück weniger vergessen, was geschehen ist in unserer eigenen Geschichte hier in diesem Land. Und am Ende des Buches liest man auch den Brief, den Helga an ihre Kinder und Enkelkinder, aber auch an uns alle geschrieben hat, dass sie sagt, ich erzähle die Geschichte von Anna, von diesem Mädchen, das ich damals verloren habe, diese Freundin, die ich verloren habe. Ich erzähle diese Geschichte, damit ihr das nicht vergesst, was geschehen ist. Es ist ein Buch gegen das Vergessen. Es ist ein Buch für uns alle, damit wir wissen, nach wie vor, trotz der vielen Jahrzehnte, die vorbeigegangen sind, was geschehen ist und was hoffentlich auch nie wieder geschehen wird. Und ja, ich meine, gestern waren es wir, die hier geflüchtet sind in andere Länder. Heute flüchten andere zu uns. Wer wird morgen flüchten? Das ist die Frage. Sind wir denn so sicher, dass es nicht wir sind, die wieder flüchten werden und wieder darauf angewiesen sein werden, dass andere Menschen ein Herz haben, um uns aufzunehmen? Das kann passieren.
Leider. Deswegen ist es gut, dass am Schluss eine Hoffnungsbotschaft bleibt, denn wir alle können dazu beitragen, dass es so nicht kommt, auch wenn es vielleicht jetzt etwas idealistisch klingt, aber die Hoffnung sollte man nicht aufgeben oder wie man so schön sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich danke euch wirklich für dieses schöne Gespräch, vor allem für dieses schöne Buch. Man könnte euch noch ewig zuhören, dass ihr auch heute aus Mannheim nach München gekommen seid. Das freut mich sehr. Vielen Dank dafür.
Danke
auch. Dir. War schön. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen haben, Anregungen oder Wünsche, bitte schreiben Sie uns gern an michel@michaelsbund.de oder lesen Sie ganz einfach nach in Anna, was die Zeit nicht teilt, erschienen bei Fischer Sauerländer, ein Buch geschaffen für diese Zeit. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Michel, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur.
Das war Der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur, produziert vom Münchner Kirchenradio.